Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Dienstag, dem 6. Dezember 2022, gleich dem 15. aus der 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Selbstmorddrohne Arash, Symbol für Reichweite und Genauigkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Iran unterstützt territoriale Integrität Serbiens. Iran wird nicht unter Druck und Drohungen verhandeln. Russland drängt auf rasche, unumkehrbare Aufhebung aller illegalen US-Sanktionen gegen Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Iran unterstützt territoriale Integrität Serbiens. Der iranische Außenminister hat die Einladung vom iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an den serbischen Präsidenten zu einem Besuch in Teheran wiederholt und die Unterstützung Irans für die territoriale Integrität Serbiens bekräftigt. Bei einem Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić am Montag in Belgrad sprach sich Hossein Amir Abdullahian angesichts der historischen Beziehungen zwischen Iran und Serbien für den Ausbau der Beziehungen in allen Bereichen aus. Bei diesem Treffen befürwortete der iranische Außenminister zudem die Nutzung innovativer Mechanismen zum Ausbau wirtschaftlicher Zusammenarbeit und zur Erhöhung des Handelsvolumens. Der serbische Präsident übermittelte seinerseits seine Grüße an den iranischen Präsidenten und erklärte, Serbien glaube, dass Iran ein wichtiges Land in der Region sei. Wir legen Wert auf den Ausbau der Beziehungen zur Islamischen Republik Iran und zur Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit im Einklang mit den Kapazitäten der beiden Länder. So Vučić weiter. Iran wird nicht unter Druck und Drohungen verhandeln. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat das Engagement der Islamischen Republik für die Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 mit den Weltmächten bekräftigt, aber deutlich gemacht, dass Teheran nicht bereit ist, unter Druck und Drohungen zu verhandeln. Auf einer wöchentlichen Pressekonferenz am Montag sagte Nasser Kanani, amerikanische Amtsträger wüssten, dass Iran nicht bereit sei, unter Druck und Drohungen zu verhandeln. Er erklärte, die Haltung Irans zu den Gesprächen sei völlig klar und Teheran setze sich für diplomatische Bemühungen ein, um eine Einigung zu erzielen. Der Sprecher stellte fest, dass das Erreichen einer Einigung den Interessen Irans, der USA und der europäischen Parteien des Abkommens dienen würde und forderte die europäischen Länder auf, sich Washington und seinen auferlegten Bedingungen nicht zu unterwerfen. Er betonte auch, dass Iran seine Verpflichtungen aus dem Nuklearabkommen erfüllt habe und dass es die USA gewesen seien, die gegen das Abkommen verstoßen hätten. Auch die europäischen Mitglieder des Abkommens seien ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen und könnten den einseitigen Rückzug der USA aus dem Vertrag nicht kompensieren, fügte er hinzu. Auf die Frage nach einem Resolutionsentwurf, der darauf abzielt, Iran aus der UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau auszuschließen, sagte Kanani: Jeder Missbrauch der internen Entwicklungen in Iran, um politischen Druck auf unser Land auszuüben, wird verurteilt und ist inakzeptabel. Er erklärte weiter: Es gibt Mitgliedsländer des UN-Sicherheitsrates oder des Menschenrechtsrates sowie der Menschenrechtsversammlungen, die im Laufe ihrer Geschichte unzählige Verbrechen gegen andere Regierungen und unabhängige Nationen begangen haben, und nun setzen sie Menschenrechtsinstrumente ein, um Druck auszuüben, fügte er hinzu. Russland drängt auf rasche, unumkehrbare Aufhebung aller illegalen US-Sanktionen gegen Iran. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte, die Vereinigten Staaten müssten alle illegalen Sanktionen, die sie gegen Iran verhängt haben, schnell und unwiderruflich aufheben. Lavrov machte die Bemerkungen, als er sich am Montag in einer Videobotschaft an die Teilnehmer der Moskauer Konferenz über Nichtverbreitung wandte. Washington hat die Politik des maximalen Drucks in Bezug auf das Atomabkommen mit Iran nicht aufgegeben, sagte der russische Außenminister und bezog sich dabei auf die Politik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegenüber Iran, nachdem er sich einseitig aus dem Nuklearabkommen von 2015, offiziell bekannt als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA, zurückgezogen hatte. Der hohe russische Diplomat fügte hinzu, dass Moskau die amerikanische Seite nachdrücklich auffordere, alle illegalen Sanktionen gegen Iran so schnell wie möglich und unwiderruflich aufzuheben und die strikte Umsetzung der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates sicherzustellen, die den JCPOA unterstützt. Er betonte, dass die Aufhebung rechtswidriger Sanktionen den Weg für Teherans Auftauen seiner freiwilligen Verpflichtungen im Rahmen des Atomabkommens ebnen würde. Palästina schickt Akte über israelische Verbrechen gegen Palästinenser an ISTGH. Der palästinensische Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Auswanderer, Riyad al-Maliki, hat dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs ISTGH eine Akte über die israelischen Verbrechen gegen das palästinensische Volk übergeben. Während eines Treffens in Den Haag mit Karim Khan betonte Maliki, dass der Staat Palästina weiterhin mit dem Internationalen Strafgerichtshof und den Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft zusammenarbeite, um alle dokumentierten Informationen vorzulegen, die belegen, dass israelische Militär- und Zivilbeamte schwere und kontinuierliche Verbrechen gegen das palästinensische Volk begangen haben. Er betonte, dass alle diese Verbrechen in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen. Der hochrangige palästinensische Diplomat betonte die Bedeutung des Internationalen Strafgerichtshofs und seine Rolle dabei, Kriegsverbrecher angesichts des Machtantritts der extremistischen Regierung von terroristischen Siedlern zur Rechenschaft zu ziehen, die unverblümt ihre Pläne zum Ausdruck bringen, die auf Hinrichtungen vor Ort und gewaltsamer Vertreibung beruhen. Der palästinensische Minister sagte, die Verurteilung der Kriminellen vor der internationalen Justiz werde zum Schutz des palästinensischen Volkes beitragen und Verbrechen gegen sie verhindern. An anderer Stelle in seinen Bemerkungen forderte er den Ankläger des ISTGH auf, Palästina einen Besuch abzustatten und der Gerechtigkeitspflege Vorrang einzuräumen. Im Jahr 2021 dokumentierten die Vereinten Nationen 2.934 schwere Menschenrechtsverletzungen gegen 1.208 palästinensische Kinder im besetzten Palästina und in Gazastreifen. Der UN-Menschenrechtsrat, Human Rights Watch und andere internationale Menschenrechtsorganisationen haben Israel in den letzten 2 Jahren der Apartheid beschuldigt. Israel hat nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums seit Anfang 2022 im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen mehr als 210 Palästinenser getötet. Jemen kann jeden Angriff mit Dutzenden von Raketen und Drohnen erwidern. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte sagte, das Land habe ein militärisches Leistungsniveau erreicht, das ihm ermögliche, mit bemerkenswerter Feuerkraft auf die Aggression des Feindes zu reagieren. In der Vergangenheit hat der Feind Sana'a und andere Provinzen bombardiert. Jetzt sind wir jedoch in der Lage, jeden Angriff mit Dutzenden von Raketen und Drohnen zu erwidern, sagte Brigadegeneral Yahya Sari am Sonntag dem jemenitischen Fernsehsender Al-Masira. Die jemenitischen Streitkräfte seien nun bereit, auf alle Arten von Offensiven zu reagieren, und hätten es geschafft, eine neue Gleichung im Gleichgewicht von Angst und Schrecken mit dem Feind zu schaffen, fügte er hinzu. Saudi-Arabien begann den verheerenden Krieg gegen den Jemen im März 2015 in Zusammenarbeit mit seinen arabischen Verbündeten und mit Waffen und logistischer Unterstützung der Vereinigten Staaten und anderer westlicher Länder. Das Ziel bestand darin, das frühere Riad- und Washington-freundliche Regime im Jemen wieder einzusetzen und die Ansarullah-Bewegung zu vernichten. Die populäre Widerstandsbewegung hat die Staatsgeschäfte in Ermangelung einer funktionierenden Regierung im Jemen geführt. Sari betrachtete die Bemühungen des Landes, dem Feind entgegenzutreten, als einen heiligen Kampf. Er gedachte der Märtyrer des Landes und sagte, sie hätten dazu beigetragen, die Grundlage für die Sicherheit und Stabilität zu schaffen, die der Jemen heute genießt. Syrien. UN-Sicherheitsrat muss syrische Chemieakte objektiv behandeln. Syriens stellvertretender ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen hat den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, seine Haltung gegenüber der Chemieakte seines Landes zu ändern, die damit verbundenen Entwicklungen objektiv zu behandeln und ihren technischen Charakter zu wahren, indem sie sich von jeglicher Politisierung fernhalten. Bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrates zum Thema »Die Lage im Nahen Osten in New York« sagte Al-Hakam Dandi, Syrien sei freiwillig der Chemiewaffenkonvention beigetreten, habe alle Lagerbestände an Chemiewaffen und deren Produktionsanlagen zerstört und einer Verlängerung der Tripartit-Vereinbarung für 6 Monate zugestimmt. Er argumentierte, dass bestimmte westliche Länder darauf bestehen, die Ressourcen und die Zeit des Sicherheitsrates zu missachten, anstatt relevante Fragen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu erörtern und die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen aufrechtzuerhalten. Dandi wies die von bestimmten westlichen Ländern gegen Syrien erhobenen Anschuldigungen zurück und sagte, solche falschen Behauptungen wurzelten in unprofessionellen und nicht objektiven Berichten, die das Ergebnis des politischen Drucks seien, der auf das Technische Sekretariat der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, UPCW, und seine verschiedenen Gruppen ausgeübt werde. Am 14. April 2018 führten die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich eine Reihe von Luftangriffen gegen Syrien wegen eines mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs auf die Stadt Douma durch, die etwa 10 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Damaskus liegt. Dieser mutmaßliche Angriff wurde von der Gruppe der Weißhelme gemeldet, die Videos veröffentlichte, die zeigen, wie sie angeblich Überlebende behandeln. Durchgesickerte OPCW-Dokumente zeigten später, dass die Ermittler des Douma-Vorfalls keine Beweise für einen Chemiewaffenangriff gefunden hatten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 1 Grad, Mashhad minus 2 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Sarang mit dem Titel Mujdeye Vasl, das heißt Die frohe Botschaft der Zusammenkunft.
Hey, so long, no, man, I'm off. Hey, what the shit?
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen guten Tag hatten und wünschen Ihnen noch weitere schöne Momente. Liebe Hörerfreunde, in den letzten Folgen wurden schon darauf hingewiesen, dass auch Pilgerdörfer viele Touristen anziehen. In unserer heutigen Sendung werden wir Ihnen zwei Dörfer der Provinz Gilan vorstellen, nämlich Imamzade Hashim und Imamzade Ibrahim. Zwei Ortschaften, die wegen ihrer schönen Natur und auch ihrer Heiligtümer als wichtige Reisepole Gilans gelten. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Imamzade Hashim liegt 27 Kilometer von der Stadt Rasht, dem Zentrum der Provinz Gilan im Norden Irans, entfernt. Es besteht aus zwei Teilen, Bergen und Flachland. Die meiste Fläche ist gebirgig und liegt etwa 300 Meter über dem Meeresspiegel. Das Klima dort ist feucht und gemäßigt. Diese Ortschaft ist mehrere hundert Jahre alt. Nachdem dort der heilige Imamzade Hashim begraben wurde, änderte sich auch der Name des Dorfes und es wurde als Imamzade Hashim bekannt. Das soll im Jahr 1491 geschehen sein. Die Bewohner dieser Gemeinde sprechen Gilaki und Ozari. Wirtschaftlich gesehen basiert die Region auf Landwirtschaft, Viehzucht und dem Dienstleistungsbereich. Der Fluss Sefid Rud, der im Osten durch das Dorf fließt, sorgt für bessere Bewässerung der Reisfelder. Der Reis gilt hier als eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte. Da die Ortschaft Imamzade Hashim neben der Transitstraße Raswin-Rasht liegt, ist ein Teil der Einwohner mit Handel und Dienstleistungen beschäftigt. Die Frauen gehen der Haustierzucht nach und züchten Hühner und auch Enten oder sie befassen sich mit Stickereien und dem Stricken von verschiedenen Strümpfen und Schals. Imamzade Hashim hat eine verstreute, lineare Struktur und liegt parallel zum Fluss Sefid Rud und einer großen Straße. Es besteht aus drei Vierteln, nämlich Golish Mahalle, dem Wohnort, Bolor Mahalle, dem Pilgerort und Poin Mahalle, einem Ort für Business, Büros und Dienstleistungen. Die Häuser haben zwei unterschiedliche Architekturen, eine alte und neue. Die Baumaterialien bei den alten Häusern bestehen aus Holz, Lehm, Stein und Stroh. Die neuen Gebäude aber werden aus Ziegeln, Zement, Stahl und Blech gebaut. Die meisten Bauten haben Satteldächer und ineinanderliegende Räume, die mit einer Terrasse verbunden werden. Sie haben große Höfe, die durch eine Hecke und Blockwände voneinander getrennt sind. Da diese Ortschaft ein Pilgerort ist, gibt es dort jährlich viele Touristen. Aber auch die schöne Landschaft mit ihren dichten Wäldern und hohen Bäumen wie Tannenbäumen, Kiefern etc. zieht viele Reisende an. Sefid Rud ist der größte Fluss von Gilan. Er fließt im Osten des Dorfes und seine Ufer sind im Frühling und Sommer eine Bleibe für Touristen. Der Blick auf den Fluss und die Reisfelder einerseits und die dichten schönen Wälder andererseits machen die Gegend noch anziehender. Der heilige Schrein des Imam Sadr Hashem liegt am höchsten Platz des Dorfes und hat eine Fläche von 7500 Quadratmetern. 1200 Quadratmeter davon gehören dem Schrein an und der Rest besteht aus einem Friedhof und aus einer Freifläche. Im Ersten Weltkrieg und auch beim Aufstand von Mirza Qutb Khan-e Janjali wurde diesem Bau großer Schaden zugefügt. So ist das alte und echte Denkmal schon zerstört. Der Schrein wurde jedoch mehrmals renoviert. Zu einer der schönsten Stellen dieses Heiligtums gehören die Treppen, die die Straße mit dem Pilgerort verbindet. Die Dorfbewohner feiern ihre religiösen Feste und auch die Gedenkfeiern für den Propheten, Friede sei mit ihm und seine Nachkommen im heiligen Schrein des Imam Sadr Hashem. Bei bestimmten Festen und auch Hochzeitsfeiern kleiden sie sich mit ihren traditionellen Kleidungsstücken.
Ein weiteres Dorf, nämlich der Ort Imam Sadr Ibrahim, liegt 57 Kilometer von der Stadt Rasht entfernt. Es grenzt im Osten an die Gemeinde Imam Sadr Hashem. Das Klima dort ist gebirgig und die jährliche Niederschlagsmenge beträgt durchschnittlich 1600 Milliliter. Die Einwohner sprechen Taleshi und sie sind mit Landwirtschaft, Viehzucht, Dienstleistungen und Handarbeiten beschäftigt. Als landwirtschaftliche Produkte sind Reis, Tee, Weizen, Gerste, Bohnen, Knoblauch, Kartoffeln, Gemüse, Weintrauben und Walnüsse zu nennen. Tierhaltung sowie Rinder- und Schafzucht ist in dieser Ortschaft üblich und daher gibt es auch Fleisch- und Milchprodukte. Hostia- und Seidenraupenzucht wird auch sehr oft betrieben. Die Architektur von Imam Sadr Ibrahim gilt zugleich als eine Touristenattraktion. Die Häuser und ihre Innenräume sind alle gleich. Unterschiede gibt es in ihren Farben und Zäunen, der Zahl der Stockwerke und Art der Zusammenlegung der Holzstücke. Normalerweise gilt das erste Stockwerk als Geschäft, in dem auch ein Teil als Wohnort integriert wird. Jedes Haus besteht aus mehreren Etagen, die mit einer Holztreppe, die rund ums Gebäude führt, verbunden werden. Durch diese Architektur bietet sich die Möglichkeit, während der Rast auch die schöne Natur genießen zu können. Bei alten Bauten wurden Ziegel, Holz und Lehm als Baumaterial verwendet, die neueren bestehen aus Eisen, Ziegeln und Zement. Alle Dächer sind Satteldächer, die mit Ton und verzinkten Blechen abgedeckt wurden. Das Dorf Imam Sadr Ibrahim zieht wegen seiner unberührten Natur und grünen Landschaft viele Touristen an. Man muss durch eine schöne Ebene mit Reisfeldern, Häusern, Flüssen und bewaldeten Bergen fahren, um die Gemeinde zu erreichen. Das Trinkwasser für den Ort wird aus einer Quelle namens 40 Quellen gedeckt, die in der Höhe liegt. Es ist sehr kühl und die Pilger und Touristen verwenden es als Mineral- und Heilwasser. Der Schrein des Imam Sadr Ibrahim zählt ebenfalls zu einer Sehenswürdigkeit dieser Region und ist der eigentliche Grund für die Entstehung des Dorfes. Das Mausoleum wurde mehrmals renoviert, es ist 300 Quadratmeter groß und hat 4 Stockwerke, die aus einer Moschee, einem Hof, WC-Anlagen, Gasthäusern und Freiflächen bestehen. Die Bewohner des Dorfes besuchen zu bestimmten Anlässen und religiösen Feierlichkeiten den heiligen Schrein. Die meisten älteren Personen, besonders die Frauen, tragen traditionelle Taleschki-Bekleidung, also einen langen Rock, eine Weste, eine Hose und ein Kopftuch. Die Männer sind mit einer Hose, einem Hut und einem Hemd gekleidet. Liebe Hörerfreunde, nun sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Bis zum nächsten Mal, Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsen Chavushi mit dem Titel Guldun, auf Deutsch Blumentopf.
من یه گلدون پر از گل بودم، وزش چشم تو پاییزم کرد، عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد، مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد، بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس مثل تو اذیتم نکرد، شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه، سر این سفره هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه، سر این سفره هنوزم یه نفر اگه دوست نداشتی رنجون دنم و هیچ وقت از تو نمی رنجیدم، اگه زندگی می کردی با من زندگیمو به تو می بخشیدم، نبین امروز دارم به خاطرت دردمو توی خودم میریزم، تو فقط اشاره کن ببین چطور همه دنیا رو به هم میریزم، هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه، سر این سفره هنوزم
هنوزم یه نفر.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Selbstmorddrohne Arash, Symbol für Reichweite und Genauigkeit. Weiterhin guten Empfang.
Heute gehören Drohnen aufgrund der veränderten Kampfweise zu den wesentlichen, essentiellen und wertvollen Waffen in den Armeen der Welt, insbesondere in Ländern mit einer starken Armee. In Anbetracht dessen und aufgrund der erheblichen Investitionen in diesem Bereich waren die Fortschritte der Islamischen Republik Iran beim Bau von Drohnen in den letzten 3 Jahrzehnten bemerkenswert, und diese haben insbesondere im letzten Jahrzehnt aufgrund regionaler Konflikte ihren hohen Wert in den Bereichen Überwachung und Identifizierung, Zielfindung und Durchführung von Offensivoperationen in den Kriegsarenen der Region gezeigt. In den letzten Jahren wurde die Drohnenmacht Irans durch die Konzentration auf die beiden Elemente Quantität und Qualität unbemannter Luftfahrzeuge von einem deutlichen Sprung begleitet, und das Land ist heute zur Drohnenmacht der Region geworden und nimmt unter den Ländern, die die Technologie für den Bau von Drohnen besitzen, einen besonderen Platz ein. Man kann Drohnen in Aufklärungs-, Kampf- und Selbstmorddrohnen unterteilen. Selbstmorddrohnen, auch als Kamikaze-Drohnen bekannt, gehören zu den neuen Arten unbemannter Luftfahrzeuge, für die es unter den Ländern, die über die Drohnentechnologie verfügen, nur sehr wenige Beispiele gibt. In den letzten Jahren, insbesondere während des Bergkarabach-Konfliktes im Jahr 2020 und des Ukraine-Krieges im Jahr 2022, wurde eine breite Palette von Kamikaze-Drohnen eingesetzt, die sich gut bewährt haben. Die Islamische Republik Iran hat seit mehreren Jahren im Einklang mit der Entwicklung von Drohnentypen in verschiedenen Maßen und Größen sowie mit unterschiedlichen Missionen die Technologie der Kamikaze-Drohnen erworben. Selbstmorddrohnen wurden bei den jüngsten Übungen der Islamischen Revolutionsgarden und der Armee der Islamischen Republik, von denen die letzte das große Drohnenmanöver der Armee der Islamischen Republik Iran Ende August 2022 war, zur Schau gestellt. Zu den sehr effektiven und leistungsstarken Selbstmorddrohnen gehört die Arash-Kamikaze-Drohne. Mit der Vorstellung der Selbstmord- und Antiradardrohne Arash durch die Armee beim Manöver im Dezember 2020, die eine Reichweite von etwa 2000 Kilometern hat, stellte die Islamische Republik Iran einen weiteren internationalen Rekord im Bereich spezieller und moderner Drohnen auf. Die Arash-Drohne ist als die Kamikaze-Drohne mit der größten Reichweite in der Welt bekannt. Diese Drohne ist fortschrittlicher als ähnliche ausländische Drohnen und verfügt über bedeutende Fähigkeiten.
Thank you.
Das unbemannte Luftfahrzeug Orash, das als Kamikaze-Drohne fungiert, die auf die Radargeräte des feindlichen Luftverteidigungssystems abzielt, hat die Fähigkeit, die sensiblen und lebenswichtigen Stellungen des Feindes punktgenau anzugreifen. Die Orash-Drohne, ein fortschrittliches Modell der Drohnenserie Kion, ist in Form, Aussehen und Größe der Drohne Kion 2 sehr ähnlich. Die Orash-Drohne wurde tatsächlich auf der Grundlage der Kion-Serie entwickelt. Diese Serie besteht aus der Kion 1, die 2014 in die Kampforganisation der Luftverteidigungsstreitkräfte mit der Mission eintrat, Ziel für den Test von Radarsystemen zu sein, sowie der Kion 2, die im Jahr 2019 mit einem Antiradarsystem für den Angriff auf Bodenziele und deren Zerstörung in Dienst gestellt wurde und viel größer ist als das ursprüngliche Modell. Laut den gegebenen Informationen hat die Kion 2 eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern und verwendet nach bestehenden Schätzungen einen Festbrennstoffbooster sowie ein Turbojet-Triebwerk. Die Orash-Drohne ist in Größe und Aussehen fast gleich wie die Kion 2, aber es besteht ein großer Unterschied zwischen den beiden. Zusätzlich zur Selbstmordfähigkeit hat die Orash-Drohne die Befähigung, die Luftverteidigung zu vernichten. Es wurden keine detaillierten Informationen über die Begleitsysteme dieser Drohne veröffentlicht, aber es scheint, dass Radarwellenempfangssysteme in dieser Drohnenart installiert wurden und sie das Ziel erkennen und angreifen können, indem sie einen Radar-Zielfindungsmodus erstellt. Außerdem verwendet die Orash-Drohne im Gegensatz zur Kion-Serie einen Propellermotor. Bei der ersten groß angelegten militärischen Drohnenübung im Dezember 2020 wurde die Kamikaze-Drohne Orash von der Küste von Macron aus gestartet und traf nach einer Strecke von etwa 1400 Kilometern ihr Ziel im öffentlichen Übungsgebiet in der Provinz Semnon, was eine sehr hohe Leistung darstellt. Bei dieser Übung wurde die Orash-Kamikaze-Drohne aus einem tragbaren Behälter eines Nutzfahrzeugs gestartet, was zu einer Erhöhung der Mobilität und Bewegung dieser Drohnenart führt. Nach diesem erfolgreichen Test sagte Admiral Moussavi, der stellvertretende Einsatzleiter und Sprecher der großen Drohnenübung der Armee im Jahr 2020 über diese Drohne: Aufgrund der Bemühungen der engagierten Mitarbeiter der Armee der Islamischen Republik Iran hat sich der Flug der Orash-Kamikaze-Drohne kontinuierlich auf 2000 Kilometer erhöht. Aufgrund des Erreichens der 2000-Kilometer-Marke durch eine Selbstmord- und Antiradardrohne wurde die Islamische Republik Iran zum Besitzer dieser Waffenart mit der längsten Reichweite in der Welt. Beim Manöver Zulfaqar 1400 zeigte die Orash-Selbstmorddrohne der Bodentruppen der Armee in einer schnellen und präzisen Operation die Genauigkeit iranischer Drohnen bei Einsätzen im Kampf, indem sie eine große Entfernung vom Startpunkt zurücklegte und das festgelegte Ziel traf. In Anbetracht der Ähnlichkeit der Kion-2-Drohne mit der Orash-Drohne beträgt die Länge der letzteren etwa 4,5 Meter und ihre Flügelspannweite etwa 3,5 bis 4 Meter. Die Flügelspannweite dieser Drohne ist so ausgelegt, dass sie für den Flug mit Unterschallgeschwindigkeit geeignet ist. Die Orasch-Drohne hat Delta-Flügel, welche für eine hohe Geschwindigkeit ausgelegt sind. Und die hohe Geschwindigkeit dieser Drohne hilft, den Kraftstoff über einen längeren Zeitraum zu bewahren und sie kann dadurch größere Entfernungen zurücklegen. In dieser Drohnenart wird ein Festbrennstofftriebwerk verwendet, um die Anfangsgeschwindigkeit zu erreichen, die zum Einschalten des Motors benötigt wird. Der große Unterschied zwischen dem Orasch-Motor und den Motoren der Kion-Serie besteht darin, dass die Orasch einen Propellermotor hat. Dieser Motortyp erzeugt beim Starten ein besonderes Geräusch. Die Orasch-Drohne verfügt über Systeme, die Radarwellen empfangen können. Diese Funktion zusammen mit ihrem Zielfindungsmodus verleiht dieser Drohne die Fähigkeit, das Ziel zu lokalisieren. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Fähigkeit, diese Drohne aus einem kastenförmigen Werfer von der Ladefläche eines Lastwagens aus zu starten. Die Orasch-Drohne wird also nicht nur von Plattformen gestartet, die auf der Rückseite von Traktoren montiert sind, sondern auch von kastenförmigen Werfern aus, die auf der Rückseite eines Lastwagens platziert sind. Diese Fähigkeit macht es schwieriger, diese Drohne zu identifizieren, und die Kombination mit der hohen Mobilität ihres Trägers erhöht ihre Überlebensfähigkeit erheblich. Aufgrund ihres Startmechanismus kann die Orasch-Drohne problemlos auf verschiedenen Schiffen der Marine der Armee und der Marine der Revolutionsgarden installiert werden, was ein sehr wichtiger Vorteil bei Kampfeinsätzen ist. Diese Art des Starts verringert die Erkennung dieses unbemannten Flugzeugs durch den Feind. Außer diesem großen Vorteil kann die Orasch-Drohne auch von verschiedenen Orten aus auf das Ziel abgefeuert werden. Folglich kann sie sowohl vom Land als auch vom Meer aus gestartet werden, um ihre Ziele zu zerstören. Eine ihrer einzigartigen Eigenschaften ist, dass sie sowohl stationäre als auch schwimmende Ziele zerstören kann. Auf diese Weise verfügt die Orasch-Drohne über Schiffsabwehrfähigkeiten. Antiradarraketen können im Allgemeinen auch als Antischiffswaffen eingesetzt werden, indem sie sich aufgrund der geringen Geschwindigkeit von Kriegsschiffen auf ihre Radare einklinken. Frühere Selbstmord- und Antiradardrohnen haben diese Fähigkeit ebenfalls, aber aufgrund des kleinen Sprengkopfs sind sie möglicherweise keine geeignete Option für solche Missionen. Aber die Selbstmord- und Antiradardrohne Orasch ist in der Lage, feindlichen Schiffen viel größere Schäden zuzufügen.
Meine Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.